Ja, herzlich willkommen bei Radio Schachmatt bei der Deutschen Einzelmeisterschaft hier in Willingen. Wir haben ja gestern uns sehr intensiv mit der Frau Siebert über das Thema Schulschach unterhalten und hatten ja angekündigt, dass wir uns dieses Mal mit dem großen, umfangreichen Thema Schachtraining, wie trainiert man eigentlich Schach, kann man das überhaupt trainieren, beschäftigen werden. Dazu haben wir auch einen Studiogast eingeladen, aber vorab möchte ich doch meinen Co-Moderator Raphael Mütter, den ich wieder herzlich begrüße, bitten, kurz zu sagen, was denn eigentlich so hier bei der DM passiert ist.
Ja, herzlich willkommen, Jörg, herzlich willkommen, liebe Zuschauer und herzlich willkommen, lieber Gast. Ja, das Wetter ist nicht mehr so toll, aber die Stimmung hier in Willingen ist fantastisch. Gestern hatten wir bei den Älteren eine Doppelrunde, bei den Jüngeren eine Einzelrunde. Und wie wir ja gelernt haben, ist es ja sehr, sehr wichtig, dass die Kinder auch ein bisschen Freizeit haben. Und da haben wir gestern den neuen Trendsport gehabt, Geocaching, wo die auch draußen an der frischen Luft sind und den Schatz sich dann irgendwann auch sichern können. Das ist ein Trendsport, der auch mit sehr vielen Familien gemacht wird. Die Kinder sind draußen, also ich finde ihn ganz entspannt und ganz, ganz interessant. Weiterhin haben wir dann ein Familienschachturnier gehabt. Und das ist auch direkt die Überleitung zu unserem Gast, denn die Familie Müller, nur ein Namensvetter, mit unserem Gast Dr. Carsten Müller, hat das Turnier gewonnen.
Okay, dann springen wir sozusagen, du hast den Gast schon vorgestellt, wir freuen uns, den Großmeister und A-Trainer und ich glaube letztes Jahr warst du Trainer des Jahres geworden, diesen Gast begrüßen zu dürfen und wir hoffen, dass du uns in die große weite Welt des Schachtrainings einführst. Gleich mal zu Beginn die Frage, kann man Schach überhaupt trainieren? Bei Ballsportarten, anderen Sportarten kann ich mir das gut vorstellen. Das hat man ja auch in der Schule mal erlebt, was man im Sportunterricht gemacht hat. Bei Schach kann ich mir das eigentlich überhaupt nicht vorstellen.
Erstmal herzlich willkommen. Vielen Dank Jörg, vielen Dank Raphael. Und natürlich kann man Schach trainieren. Das ist ja ganz klar. Denn man kann sich das vielleicht so vorstellen, man kann auch die Schulfächer, Mathematik, die muss man ja auch üben, da muss man das immer wieder alles wiederholen und sonst, man kann das ja auch jetzt nicht, wenn der Lehrer es einmal in die Tafel schreibt, dann kann man das ja nicht sofort alles. Und mit dem Schach ist es natürlich vielleicht auch ähnlich.
Aber Schach ist doch eine kreative Sportart, da bekommt man spontane Ideen und Pläne, das kann ich doch nicht vorab üben. Das ist ja kein auswendig Lernsport.
Ja und nein. Natürlich ist es aber trotzdem wichtig, dass man Muster kann. Das ist das A und O, diese, zum Beispiel die ganzen taktischen Motive, Ablenkung, Doppelangriff und so weiter, sind sozusagen die Buchstaben des schachlichen Alphabets. Und bevor man jetzt richtig gute Werke schreiben kann, muss man natürlich erstmal die Buchstaben können. Und das sind diese Muster, diese Blöcke, davon muss man sich möglichst viele versammeln. Und dann ist man auch kreativer, dann kann dann das Gehirn setzt das dann im Unterbewusstsein mit ein und dann kann man die in unbekannten Stellungen immer wieder finden, diese Muster irgendwo. Und da muss man halt nur gucken, wie das jetzt in der unbekannten Stellung sich auswirkt.
Und wie lernt man diese Muster?
Da gibt es natürlich viele Möglichkeiten, aber eins, was ich mit den Jugendlichen auch immer gerne mache, ist, man löst halt zum Beispiel erstmal Taktikaufgaben. Am besten lösen die Jugendlichen das selber, sie machen so Wettbewerbe gegeneinander oder man gibt ihnen Hausaufgaben auf und da finden die auch meistens ganz guten Gefallen dran. Es gibt im Internet auch solche Server, wo man solche Taktikaufgaben gegen die Zeit lösen kann. Dann gibt es solche Ranglisten mit anderen. Und da sind die Jugendlichen mitunter dann ziemlich, wenn sie das ein bisschen gemacht haben, ziemlich schnell und geschickt und kommen dann ziemlich schnell beachtliche Stärke im Lösen entwickeln.
Was sind denn genau Taktikaufgaben?
Ja, das ist natürlich auch wieder nicht so ganz so leicht zu beantworten. Aber es sollte natürlich einfach anfangen, vom Einfachen zum Schweren. Und ich denke, es ist auch gut sinnvoll, mit Motiven zu starten. Man nimmt sich erstmal acht, der Trainer erklärt erstmal, was das Thema Doppelangriff bedeutet. Und dann gibt es vier Aufgaben zum Thema Doppelangriff oder so, die dann die Jugendlichen selber lösen. Und dann geht man so die Themen einen nach dem anderen durch. Und das geht auch, das schaffen die auch meist recht. Das kriegen die meist recht schnell drauf. Dann wird das irgendwann natürlich zu einfach, wenn man nämlich das Motiv schon weiß und es nicht so schwer ist. Dann kommen die dann irgendwann ziemlich schnell auf den Trichter. Und dann muss man natürlich irgendwann dazu übergehen, allgemeine Aufgaben zu stellen. Und da gibt es auch sehr, sehr viel Material. Da gibt es sehr viele Bücher auf dem Markt. Es gibt Internetserver. Und da kann man meines Erachtens auch gar nicht so viel falsch machen.
Wie muss ich mir das jetzt nochmal vorstellen? Ich habe jetzt diese Bilder und die habe ich jetzt irgendwie eifrig gelernt und beherrscht die auch. Weiß jetzt, was ein Doppelangriff ist, was ein Läufer, Opfer, Versieben ist genau. Oder so. Aber was nützt mir das in der praktischen Partie? Muss ich jetzt sozusagen immer die Partiestellung forschen nach diesen Mustern oder wie nützt mir das?
Das Unterbewusstsein macht das schon selbst. Also man muss natürlich, warum sind denn überhaupt sonst, sagen wir, da gab es ja auch Untersuchungen zu, warum sind Großmeister jetzt so besonders stark, verglichen mit jemandem, der gerade Schach lernt. Und eines der Ergebnisse war, die Großmeister nutzen häufig die andere Gehirnhälfte als die Amateure. Die Großmeister nutzen nur noch die Gehirnhälfte, die auf Mustererkennung ausgepolt ist. Und die Amateure nutzen die Gehirnhälfte, die für das konkrete analytische Rechnen zuständig sind. Die Großmeister berechnen viel weniger, sehen aber mehr, weil sie das richtig ausfiltern. Und das liegt daran, dass die schon so unendlich viele Muster, dass sie schon so extrem viele Muster gespeichert haben. Und die muss man sich natürlich erstmal reinholen als Jugendlicher.
Aber das klingt jetzt für mich bei Großmeister zumindest doch so, als ob das nicht keine kreative Arbeit ist, wenn es nur ein Abspielen von den vielen Mustern ist.
Ja, es ist natürlich mehr. Das muss ja auch alles noch dann zusammengeholt werden. Wann kann man sich auf welche Muster verlassen, wann eher nicht. Und jede Stellung ist eben doch ein klein bisschen verschieden. Man muss in jeder konkreten Stellung prüfen, geht jetzt Läuferschlägt H7 Schach, gewinnt das oder gewinnt das nicht? Es hilft natürlich enorm, wenn man schon 100 Aufgaben dazu gelöst hat und all diese Kleinigkeiten hat. Aber wenn man diese neue Stellung hat, muss man das trotzdem immer wieder konkret rechnen und kreativ prüfen, ob Läufer H7 Schach geht oder nicht.
Also sind besonders stark daneben, vor allem die Jugendlichen und auch in die stärkeren Großmeister, die so eine Art fotografisches Gedächtnis haben, das höre ich so heraus, das sind die mit der anderen Gehirnhälfte, die diese Muster verinnerlicht haben, die immer wieder diese Sachen drin haben?
Das kann ich nicht beantworten. Da müsste man vielleicht mal eine gesonderte Untersuchung zu machen, ob Menschen mit fotografischem Gedächtnis da besonders gut wären oder nicht. Aber es hört sich so an, also das könnte positiv korreliert sein, aber ich habe mich damit noch überhaupt nicht befasst. Das wäre also nur eine absolute Hypothese, die könnte vielleicht mal eine Studie mit Leuten, mit der Testgruppe, mit Fotografen Gedächtnis und ohne mal geprüft werden. Aber ein gutes Gedächtnis hilft beim heutigen Schach sicher enorm. Und das wird natürlich durch diese Aufgaben und so auch ein bisschen mit weiter trainiert. Aber wie gesagt, das würde sonst die Komplexität des Schachs unterschätzen. Das allein ist nicht alles. Diese Kreativität ist noch wichtig, die praktischen Aspekte des Spiels, der Kampfgeist, den man haben muss, die Einstellung, die man haben muss. Schach ist ja eben doch keine Wissenschaft allein. Schach ist vor allem Sport und wie Lasker sagte, die menschliche Natur findet vor allem Schach ist dann vor allem Kampf.
Okay.
Und das muss man natürlich auch haben und das muss man natürlich auch ein bisschen mit berücksichtigen. Wir dürfen das jetzt nicht zu sehr auf diese wissenschaftlichen Komponenten konzentrieren. Nur ich finde das häufig gut für dich. Das sollte man mit den Jugendlichen meines Erachtens auf jeden Fall erstmal machen, damit sie diese Taktiken-Grundbausteine erstmal auf jeden Fall haben. Aber die alleine reichen nicht aus.
Das heißt aber auch für dich, also ein Jugendlicher, wenn er jünger ist sozusagen, muss erstmal hauptsächlich mit Taktik anfangen zu trainieren.
Ja.
Okay, das bringt mich zu der Frage, die wir letzten zwei Tagen schon erörtert haben, aus dem Kinderbereich, aus dem Schulschachbereich. Da wird ja relativ früh angefangen. Wann sollte nach deiner Meinung denn mit der Leistungssport begonnen werden? Weil das hört sich ja sehr viel Taktikaufgaben, das hört sich ja schon nach Leistung an. Wann sollte denn damit begonnen werden, die dahin zu führen? Und was ist so nach deiner Meinung auch so der Paradeweg? Wie man kann es falsch machen, man kann es richtig machen. Wie sieht es da aus? Welche Erfahrung hast du?
Okay, da gibt es jetzt natürlich auch wieder keine Idealantwort, die für alle Jugendlichen gleichermaßen gilt, sondern das ist sicher individuell verschieden. Aber ich denke, so früh das individuell sinnvoll möglich ist, sollte man ruhig mit dem Leistungssport anfangen. Das ist allerdings jetzt vielleicht ein klein bisschen verschieden. Nicht? Das hat ja Bruce Pandolfini, hatte das ja damals auch gemacht mit Josh Waitzkin. Darüber ist ja dann auch dieses Buch und der Film Searching for Bobby Fischer entstanden, wo er sich auch dazu auslässt. Und da war der, glaube ich, 7 oder, das weiß ich nicht so ganz genau, aber sagen wir jetzt beispielsweise 7 und sie haben ihn auch erstmal ein Jahr lang, hat er nur Einzeltraining gemacht und sie haben ihn komplett aus dem Turnierschach rausgehalten, weil sie eben diese psychologische Belastung mit wollten sie ihm da nicht aussetzen. Aber das kann man so oder so, das ist individuell sicherlich auch total verschieden. Aber wenn man heute so richtig stark werden will und bei der super internationalen Konkurrenz müsste man wohl mit 7 oder 8 denn doch schon irgendwann anfangen. Und ich selber kann dazu wieder nicht ganz so viel sagen. Ich denke, ich habe in dem Bereich nicht ganz so viel Erfahrung. Ich fange meistens mit den Jugendlichen an, wenn sie so 10, 11, 12 sind. Dann, wenn sie in den, zum Beispiel die Hamburger Kadergruppe kommen oder in die anderen Kadergruppen, dann fange ich erst an. Ich bin nicht so, bei 7, 8 bin ich nicht so im Talentscouting involviert, sodass ich da ganz direkt aus eigener Erfahrung nichts zu sagen kann.
Okay, jetzt interessiert mich der ganze Bereich, wie fange ich mit einer Schachpartie überhaupt an, das, was man Eröffnung nennt. Nur bevor wir darüber springen, denke ich, machen wir eine kleine Pause mit Musik.
sitz am Tisch und freu mich innerlich. Ich hab da eine kleine Falle für dich. Wenn du das nicht merkst, wenn du das nicht siehst, dann hab ich gewonnen, ja, ich hab gesiegt. Du bewegst die Hand, machst einen Zug, so als ob du gar nichts merken tust. Und auf einmal sehe ich mit Schreck, mein Läufer, der ist weg.
Shit happens.
Scheiße passiert!
Irgendwann ist irgendeiner immer schmiert.
Scheiße passiert!
Ich bin's traurig, dass ich dafür keinen Schein interessiert. Scheiße riecht schlecht, dann lieben sie nicht als recht. Weil Scheiße passiert!
Mir läuft der Schweiß, kalt und heiß. Ich sitz ganz schön in der Tinte. Ich weiß. Du schaffst nicht.
So, das war ein weiterer Titel von der CD Schwarz oder Weiß von der Deutschen Schachjugend. Und wie ich vor der Musik schon gesagt hatte, möchte ich jetzt mal einige Informationen von dir haben zur Eröffnung. Das, was ich vom Eröffnungstraining, also dem Beginn der Schachpartie mitbekommen habe, ist eigentlich reines stures Auswendiglernen. Wobei ich dann wieder bei diesem Wettstreit Kreativität, Auswendiglernen bin. Ist das wichtig für das Schachspiel erlernen, dass man irgendwie 20 Eröffnungen auswendig kann bis zum 20. Zug? Und wie setzt man Eröffnungstraining ein?
Das ist natürlich auch wieder eine extrem schwierige Frage. Gut, ich denke, dass man am Anfang nicht unbedingt mit dem Ansatz beginnen sollte, 20 Eröffnungen auswendig lernen zu lassen. Das nimmt ihnen auch ein bisschen die Freude daran, dann geht die Kreativität verloren. Ich versuche das dann auch immer ein bisschen einzuschränken. Gewisse Teile der Dateien, bei sehr scharfen Eröffnungen sollten sie dann schon auswendig können, aber mir ist es auch ganz recht, wenn sie dann ihre Kreativität zum Einsatz bringen. Aber das gehört heutzutage leider dazu. Das sehe ich auch. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Art Übel. Aber in der modernen Zeit mit den Datenbankcomputern, den ganzen Partien der Gegner und so, bleibt das halt nicht aus. Aber die meisten Jugendlichen schaffen das auch relativ gut. Also einige haben nicht ganz so gutes Gedächtnis. Das ist klar. Da muss ich dann mitunter etwas abgespeckte Strategien fahren oder Eröffnung auswählen. Aber für die kann man dann auch ja ein Repertoire zusammenstellen, das nicht ganz so konkret ist, wo es nicht ganz so auf die einzelnen Züge ankommt. In der Regel ist ja so mit der Taktik, dann sollte man also auch beginnen, erstmal mit einem scharfen Repertoire und entsprechend konkreten Eröffnungen, und das bringt natürlich wieder ein bisschen auswendig.
Ja, das war meine nächste Frage. Welche Eröffnungen muss man eigentlich lernen? Gibt es so eine Grundanzahl von Eröffnungen, die man kennen muss, oder ist das spielertypenabhängig?
Das ist natürlich in gewissem Sinne auch wieder spielertypabhängig, aber ich würde schon natürlich dazu neigen, so ein bisschen die Hypothese zu vertreten, dass man vielleicht mit E4 beginnen sollte und dann ruhig scharfe Eröffnungen spielen lassen sollte. Das führt dann natürlich dazu, dass man gewisse Teile der Dateien können muss, aber das lässt sich relativ beschränken noch. Und dabei würde ich es dann erstmal belassen, dann spielen die ja selbst und dann sammeln sie ihre eigenen Erfahrungen. Und wenn sie dann selber noch anfangen, die Sachen zu analysieren und so, dann ist mir das ehrlich gesagt auch viel, viel lieber, als wenn ich ihnen endlose Dateien zum Auswendiglernen gebe. Ich versuche ihnen immer so Ansatzdateien zu geben und das selber zu machen. Und wenn sie dann selber anfangen, darin zu forschen, dann denke ich eigentlich, dann habe ich gewonnen.
Wählst du denn die Eröffnungen konkret für die aus oder nur so den Maßstab scharfe Öffnungen oder eben eher ruhige Öffnungen? Oder sagst du wirklich, hier die Eröffnung, Spanisch oder Italienisch sollte es sein?
Ja, ich wähle das schon mit aus, natürlich in Absprache mit den Jugendlichen, aber ich wähle dann schon mit aus. Und ich lasse sie meistens, wenn sie noch relativ jung sind, doch schärfere, konkretere eröffnen, wenn sie jung sind und das mit dem Gedächtnis so ganz gut funktioniert. Das ist aber meistens der Fall, weil so viel ist das dann auch wieder nicht letzten Endes. In der Schule müssen sie oder noch ganz andere Sachen da können. Also dann meistens schaffen sie das, weil sie das ja auch wollen. Sie spielen das dann und dadurch merken sie sich das dann auch viel besser. Also das geht schon alles. Also irgendwie, es darf halt nur nicht, denke ich, zu sehr ausüben. Aber ich gebe das dann natürlich auch schon mit vor. Ich sage dann auch schon, bestimmte Sachen sollen sie erstmal nicht machen, die sind zu strategisch. Das das kommt dann später alles irgendwie.
Und wenn die Eröffnungen dann eben sehr, sehr scharf sind, dann sind die Partien ja auch öfters durch Fehler eben relativ rasch beendet. Da weiß ich aus eigener Erfahrung, dass ja auch das Endspiel dann ja nicht so spannend ist für die Kinder und Jugendlichen, weil ja auch die Eröffnung eben sehr, sehr taktisch geprägt ist. Und du bist ja ein Meister des Endspiels, wie wir wissen. Wie versuchst du dies denn dann zu vermitteln?
Ja, das ist natürlich auch immer nicht so ganz so leicht. Also tatsächlich so für diese Taktikaufgaben und für die Eröffnungstraining und das dann noch nachbereiten, da sind sie leichter zu begeistern. Das ist viel einfacher, wenn sie dann selber spielen. Viele fangen dann sogar an, selber zu forschen. Das ist beim Endspiel selbstverständlich viel schwieriger. Anfangs bekommen sie vielleicht auch gar nicht so viele Endspiele. Wobei, das weiß ich gar nicht. Das habe ich jetzt auch wieder nicht so genau untersucht. Es gibt schon einige Spielertypen, die bekommen relativ viele Endspieler, die das dann doch wieder etwas strategischer alles anfassen. Du hast schon recht, die taktischeren, das kann sein. Ich mache die Herde, die Endspiele jetzt in der Regel auch immer erstmal so ein klein bisschen zurück. Und wenn ich dann länger die hatte oder im Einzeltraining die Jugendlichen hatte, dann fange ich auch an, verschärfte Endspiele und strategische Themen zu trainieren. Aber das dauert meistens erstmal ein bisschen, wenn ich mich mit den Jugendgruppen oder den einzelnen Jugendlichen genauer auskenne, wenn ich weiß sozusagen, wie weit ich mit dem technisch trockenen Material gehen kann. Aber man sollte die Endspiele auch machen. Also die werden uns häufig dann ein bisschen, wenn man nur Eröffnung macht, jahrelang, das glaube ich ist nicht so gut. Also man muss.
Aber bevor wir jetzt zu den Endspielen kommen, wollte ich nochmal zu diesen Eröffnungen zurückspringen. Obwohl ich ja weiß, dass du einer der bekanntesten Endspiel-Fachleuten in der Welt bist und auch dazu schon viel veröffentlicht hast. Ich habe die Erfahrung gemacht oder ich habe das auch von anderen Trainern gehört, dass deutsche Jugendliche, auch die gerade Leistungssport betreiben, im Eröffnungswissen sehr gut sind, aber meistens die Stellung nicht verstehen, die dabei rauskommen. Das scheint mir ein Problem beim Schachtraining zu sein. Wie kann ich das als Trainer verhindern oder was kann ich dagegen tun?
Gut, völlig verhindern ist natürlich mit dem Ansatz vielleicht erstmal nicht, denn man setzt ihnen ja erstmal ein Repertoire auf und dann kennen Sie das und dann spielen Sie ein bisschen und forschen Sie, aber dadurch wird das ja natürlich noch nicht. Ja, das ist natürlich auch wieder ein schwieriges Problem, das lässt sich möglicherweise auch nicht völlig verhindern. Aber gut, ich analysiere natürlich Ihre Partien mit Ihnen genauer, nicht? Wenn Sie Ihre Analysen mir schicken, dann gucke ich mir mal die Dateien an und sage Ihnen dann noch, hier hast du zu sehr dem Computer geglaubt und das glaube ich nicht und dann prüfe das nochmal und so. Und das, ja, dann setzen Sie da nochmal nach. Ja, sonst könnte man vielleicht noch ein Thema, wenn man eine Gruppe hat, dann lasse ich sie auch immer dann Partien spielen, also Schnellpartien spielen zu den Eröffnungen. Ich sage ihnen auch immer, sie sollen im Internet das ruhig spielen und wenn sie dann merken, es hat nicht so geklappt, sie haben Fehler gemacht, dann sollen sie das dann auch immer speichern in ihren Dateien und dann nachbearbeiten.
Aber ist es nicht sinnvoller, erst meinetwegen anzufangen mit Mittelspielstellungen und die erstmal zu analysieren, zu gucken, wie man mit den Stellungen umgeht und im zweiten Schritt den Jugendlichen zu sagen, wie kommt man mit welcher Eröffnung dahin?
Nee, ich glaube, das andersrum schon. Das besser ist. Das mit der Mittelspielstellung, das ist zu abstrakt. Das könnte man im nächsten Schritt dann natürlich auch noch ganz gut machen. Klar, wenn Sie dann ein bisschen die Dateien, Sie haben ein paar Mal gespielt, dann könnte man Sie als nächstes ja gegeneinander spielen lassen, das analysieren, im Internet spielen lassen, das analysieren oder aus den Eröffnungen entstehende Mittelspielstellung, typische Mittelspielstellung nehmen oder typische Musterpartien und die dann nochmal besprechen und so. Ich würde es eher so um aufgezäumt wissen wollen. Also.
Aber sollte man denn, wenn ein Junge oder ein Mädchen Probleme hat, das denn dann mehr trainieren oder sollte man lieber auf die Stärken der einzelnen Jugendlichen dann eingehen, vor allen Dingen dann im Mittelspiel? Wenn die also lieber geschlossene Stellungen mögen, lieber das noch verstärkt spielen lassen oder lieber das andere Feld dann bearbeiten?
Das ist natürlich auch wieder eine sehr schwierige Frage. Ja, wenn Sie jetzt mit diesen ganzen, wenn Sie mit konkreten Ansätzen nicht so zurechtkommen, weil Sie analytisch konkret da nicht ganz Ihren Zugang nicht haben, weil sie kein ganz gutes Gedächtnis für diese ganzen Dateien und so weiter haben, dann habe ich das auch so gemacht. Ja. Dann habe ich sie halt auf D4 spielen lassen mit einem strategischen Repertoire oder vielleicht sogar dann bestimmte Systemeröffnungen einfach spielen lassen, um das Problem da erstmal zu beseitigen.
Welche Rolle spielt denn diese Schachpsychologie eigentlich bei deinen Trainingsarbeiten, wenn du mit Jugendlichen umgehst, zum Beispiel in der Vorbereitung auf Gegner?
Spielt natürlich auch eine gewisse Rolle. Ich denke, gerade bei Mädchen spielt das wahrscheinlich sogar eine noch größere Rolle. Da ist es auch immer sehr, sehr wichtig, dass die sich wohlfühlen, dass sie ein gutes Gefühl vor der Partie haben, dass sie meinen, sie haben alles gemacht, sie haben sich gut eingestellt, sie haben da ihre Dateien, ihr Trainer ist mit ihnen zufrieden und so. Das finden sie auch immer noch sehr wichtig. Also ich glaube, bei Mädchen ist das sehr, sehr wichtig.
Wie du schon sagst, es ist ganz, ganz wichtig für ein Mädchen, dass sie sich gut fühlt vor der Partie. Wie sollte man denn da rangehen, damit sie sich wohlfühlt? Was ist denn so der typische Tag vor der Partie?
Das ist natürlich auch wieder sehr schwierig und das vermutlich wird auch individuell schon verschieden sein. Aber ja, die Mädchen sind ja meistens relativ ordentlich. Die haben ja schon Dateien von ihren Heimtrainern oder von mir oder die haben das alles schon irgendwie ausgebaut. Da sind sie meistens sogar ordentlicher als die Jungs. Die haben es ja schon irgendwie sortiert und die sind da. Und dann muss man sie da ein bisschen bestärken. Dann guckt man halt, was spielt die Gegnerin oder der Gegner und dann darf man das nicht zu chaotisch. Ich bin ja manchmal neige ein bisschen da zum kreativen Chaos, das ein bisschen zu sehr übertreiben. Man darf es nicht zu sehr durcheinander bringen und man, ja, es sollte auch immer ganz gute Ergebnisse haben. Nicht? Sie sollten auch möglichst immer, ja, man darf sie auch nicht zu sehr drängen. Ne? Sie müssen sich dann auch in dem System letzten Endes wohlfühlen. Das muss man eben die ganz scharfen Varianten rausknicken und dann muss man sie eben irgendwie anders spielen. Es ist wichtig, dass sie sich wohlfühlen. Das ist sehr wichtig. Wenn zu viele Gegenargumente dann kommen oder wenn das nicht, dann sollte man das lieber knicken. Die Jungs kann man meistens noch irgendwie, wenn ich das unbedingt will, kann ich auch dann irgendwie noch versuchen, die dann dahin zu bringen, dass sie das dann doch machen. Aber bei den Mädchen wäre das ein sehr riskanter Ansatz.
Also was ich meine ist, beispielsweise habe ich es auch hier erlebt, dass man noch 5 Minuten vor der Partie, noch morgens beim Frühstück, noch schnell die Varianten durchgegangen ist. Hältst du das für sinnvoll oder sollte man lieber sagen, lieber mal eine Runde spazieren gehen vor der Partie, nicht mehr daran denken und sich dann gemütlich und ruhig am Schachbrett zu setzen?
Halte ich für prinzipiell sinnvoll, aber wenn die Jugendlichen oder wenn die das wollen, dann mache ich das natürlich auch, weil das andere wäre auch wieder nicht gut, wenn ich sage, nein, machen wir nicht, dann ist vielleicht auch wieder nicht, dann setzen wir uns da eben nach hin und gucken uns das eben nochmal kurz an. Das ist dann besser, dann fühlt sich die Spiele besser, wenn man hier nochmal sagt, dass das alles so passt und so, dann fühlt es sich besser. Ich denke, das ist der bessere Ansatz. Selbst wenn es objektiv bin ich sonst natürlich deiner Meinung, aber wie gesagt, wenn ich es schaffe, dass sie sich dann besser fühlt, dann machen wir das. Das ist ganz wichtig.
Du bist ja auch einer der wichtigen Mitarbeiter bei Chesswissen, hast da viele Lehr-DVDs veröffentlicht. Wenn ich mich so dran zurückerinnere, so vor 20 Jahren im Jugendschach, da gab es keinen einzigen Laptop. Man hat ab und zu mal ein Buch gehabt, man hat sich ganz anders vorbereitet. Jetzt hat ja jeder Hansel in der U10 bis zum Kicker-Turnier schon fast sein Laptop dabei und ist nur noch in irgendwelchen Datenbanken am Suchen. Ich persönlich beurteile das mit ein bisschen Magengrimm und mit ein bisschen Unwohlsein, weil ich habe das Gefühl, es wird zu viel auf Datenbanken vertraut und wie gesagt, ich habe auch immer so ein bisschen die Angst, dass die Kreativität wegfällt. Wie siehst du die Situation?
Ja, das ist natürlich, bin ich auch natürlich total gespalten. Ich glaube, ich bin auch jetzt, glaube ich, nicht 100% sicher, aber ich glaube, Arthur Josepov hat ja auch mal vorgetragen in Wildingen von Gruppe interessierter Trainer und Eltern, auch gemeint, dass eines der Sachen, was ihm hier besonders aufgefallen ist in Deutschland, diese extreme Vorbereitung mit den Computern, extrem konkrete Vorbereitung bis zum Ultimo, bis zu den Neuerungen gegenüber dem Informator und allem Möglichen. Das ist ja, wir Deutschen sind natürlich extrem gründlich und wenn wir mal was machen, dann machen wir es richtig, wenn wir da mal drin sind. Das ist wohl ein Vorteil, was die Welt über uns hat, an dem auch was dran sein könnte. Ja, ich bin gespalten, aber ich fürchte natürlich, dass es heutzutage im Informationszeitalter, im Zeitalter der Globalisierung, im Informationszeitalter, muss man das einfach so machen und diese Uhr wird nie wieder zurückgedreht werden. Sonst müsste man eben, wenn man das nun zu sehr nicht will, müsste man eben Fischer Random Chess spielen, da geht das ja nicht mehr. Aber ich denke...
Das musst du aber nochmal kurz erklären, was es ist, das kann nicht jeder Hörer wissen.
Dort wird halt wird die Grundstellung vor der Runde ausgelost, dann gibt es nach bestimmten Regeln natürlich, der König muss zwischen den Türmen stehen, dann gibt es bestimmte neue Regeln für die Fischerrochaden, die Läufer müssen verschiedenfarbig sein und so weiter. Wenn man diese Regel einbezieht, gibt es dann 960 Stellungen und die kann man natürlich nicht alle vorbereiten.
Die Idee ist, dass dadurch das Eröffnungswissen nicht mehr gebraucht wird oder was ist die Idee davon?
Eröffnungswissen wird natürlich immer noch gebraucht. Das Wissen um Eröffnungsprinzipien wird da selbstverständlich ja immer noch gebraucht. Aber die konkrete analytische Vorbereitung direkt vor der Partie, die kann man vergessen, weil man kann sich ja nicht auf 960 Stellungen vorbereiten und vor allem kann das sich kein Mensch merken und so weiter und so weiter. Das war ja eine der Ideen davon. Ich denke trotzdem, dass das nicht kommen wird, jedenfalls vorerst nicht, weil unser schönes königliches Spiel immer noch so kompliziert ist und immer noch so viele Feinheiten, schöne Wendungen bietet und jede Partie ist doch irgendwie verschieden. Ich denke, es wird vorerst nicht kommen. Aber das würde natürlich genau dieses Problem beseitigen. Aber andererseits, so schlimm ist das auch wieder nicht, dann lernen die Jugendlichen halt schon von Kindesbeinen an, wie man mit dem Computer arbeiten kann, wie man effizient arbeiten kann. Und das ist ja auch eine Vorbereitung fürs Studium oder fürs Arbeitsleben, die man in der globalisierten Welt in Zukunft mit Sicherheit brauchen wird. Da bin ich hundertprozentig sicher.
Aber nichtsdestotrotz, auch dann später im Studium, sind zu viele Informationen einfach auch des Studenten tot, wie wir wissen. Und von daher ist der Übergang vielleicht nach meiner Meinung eben nicht ganz so geschaffen.
Darf ich da mal widersprechen? Also hier ist es doch mal genau so. Es gibt eine Datenbank mit Millionen von Partien und es geht genau darum, aus diesen Millionen von Sachen jetzt diese paar Sachen rauszufiltern, die man braucht. Dann ist das nicht dasselbe wie bei einer Internetsuche. Es gibt Millionen von Seiten, man will nur zwei Sachen wissen und das muss man finden, diese Perlen. Und hier ist es auch. Es gibt Millionen von Partien, aber man braucht nur diese ein, zwei Neuerungen für die Partie und die muss man finden. Und das ist doch irgendwie doch schon ein bisschen vergleichbar. Nicht? Wie arbeitet man so effizient unter Zeitdruck, dass man diese ein, zwei Sachen auch findet?
Aber ich sehe auch die Gefahr eher in dieser Gläubigkeit, die entsteht an diese Geräte, diese Apparate. Und dann liest so fürchterlich oft, ja, aber Fritz hat gesagt und der hat gesagt und ich habe das in der Datenbank gefunden und das muss schon stimmen, dann spiel das einfach nach.
Ja, sehe ich auch so, aber ich versuche auch immer wieder den Jugendlichen zu sagen, oder es ist ja auch so eine allgemeine Weisheit, die ist nicht von mir, ich weiß immer nicht von wem, aber der Computer ist ein sehr guter Sklave, aber ein sehr schlechter Meister. Und das gilt natürlich für diese Schachanalysen besonders. Der Computer ist ein fantastischer Sklave. Kein Sekundant würde die ganze Nacht arbeiten an nur einer Stellung. Das würde kein Mensch hier machen. Der Computer widerspricht nicht. Der macht alles, was man ihm sagt. Der ist als Arbeitssklave gigantisch gut. Das hat ja auch das ganze Schach so ein bisschen revolutioniert. Aber als Meister, wenn der Computer jetzt, man sagt immer, okay, wir machen den besten Zug der Schachengine oder so. Da ist er ganz schnell nicht. Also an den Bewertungen ist das auch nicht so toll. Deswegen sage ich das den Jugendlichen auch, das ist eine ganz große Gefahr. Sie müssen immer die Kontrolle über ihren Krempel behalten. Denn am Ende spielt nicht das Schachprogramm die Partie, sondern Sie. Und wenn das Schachprogramm Ihnen da irgendein Chaos hinstellt, wo der König noch in der Mitte steht und das Schachprogramm meint, steht super, klasse. Aber Sie müssen das am Ende dann auch erstmal verteidigen gegen die Gegner. Also es ist wichtig, da sollte ich vielleicht auch noch tatsächlich immer noch ein bisschen mehr drauf achten, dass die Jugendlichen da die Kontrolle behalten, nicht? Also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine große Gefahr, die ich natürlich auch sehe, dass sie viel zu gläubig an all diese Sachen werden und dass sie da der Chef sind. Das ist ganz, und dass sie am Ende die Stellung spielen müssen. Und nicht das Programm sagt, es steht 0,1 Bauerneinheit besser. Das ist ganz toll, aber es kann vielleicht trotzdem viel besser sein, wenn sie die Variante nehmen, wo sie 0,1 Bauerneinheit schlechter stehen, dafür aber selber die Initiative und den Angriff haben. Das kann viel, viel geschickter sein.
Ich merke schon, du bist da sehr enthusiastisch drin und ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Hast du noch eine letzte Frage?
Ja, ich hatte ja versprochen, dass wir zum Endspiel nochmal zurückkommen. Da brauche ich jetzt von dir den goldenen Tipp. Weil wenn ich früher Schachtraining mit meinen Jugendgruppen gemacht habe, fanden die Endspiele immer total langweilig und wollten da nie ran. Wahrscheinlich habe ich ihn nicht versucht oder es nicht geschafft, ihm beizubringen, warum Endspiele wichtig sind.
Ja, Endspiele sind natürlich aus zwei Gründen sehr wichtig. Zum einen, weil man einen bestimmten Satz konkreter Stellung einfach kennen sollte. Das gehört meines Erachtens zur Schachkultur dazu. Ich weiß, dass es ein bisschen umstritten ist. Aber meiner Meinung nach sollte man mit König, Läufer und Springer gegen König matt setzen können. Das gehört einfach irgendwie mit dazu. Und dann gibt es noch gewissen Satzstellungen, die ist aber gar nicht so groß. Du hast gerade mal gesagt 40, ich glaube ein bisschen mehr sind es schon. Aber die sollte man einfach kennen und wenn man die einmal hat, dann vergisst man das auch sein Leben lang nie wieder. Und dieses Wissen nützt einem auch sein Leben lang. Die Eröffnungen, die bleiben, das sind ja so Modethemen, man kann sich das sowieso nicht merken, man wechselt vielleicht später auch irgendwann mal das Repertoire oder so. Aber das Endspielwissen nützt ihm einem ein Leben lang. Das vergisst man dann auch nicht wieder. Und das andere ist, man lernt im Endspiel auch besser die einzelnen Figuren einzuschätzen, in ihren Möglichkeiten, in ihrem Potenzial. Denn wenn es sowieso nur noch eine Figur gibt, im Mittelspiel, da gibt es ja viele Überlagerungen, da ist es ja schwer, dann den Durchblick zu behalten. Da kann es ja sein, man hat zwar einen schlechten Läufer, aber es spielt gar keine Rolle, weil man dafür gleich matt setzt oder so. Im Endspiel, wenn man da eine schlechte Figur hat und das ist die einzige Figur, dann ist das natürlich irgendwie viel gravierender. Also man merkt im Endspiel dann, was können die einzelnen Figuren wirklich alleine leisten? Oder wenn man zwei Figuren hat, wie Läufer Springer, was können die in der Kombination machen? Das lernt man da in dieser reinen, puren Form viel, viel besser, als wenn diese ganzen störenden Überlagerungen einer komplexen Mittelspielstellung darüber liegen.
Okay, also unsere Studiouhr tickt fürchterlich und wir wissen eigentlich beide, Raphael und ich, dass wir dir noch 3 Stunden zuhören könnten und viel lernen könnten, aber leider haben wir eine begrenzte Sendezeit. Wir danken dir ganz, ganz, ganz herzlich für dein Erscheinen und für die tollen Ausführungen.
Dankeschön auch von mir.
Und müssen jetzt ganz schnell noch die Quizfrage von gestern auflösen. Wonach war eigentlich gefragt worden?
Nach dem Schulschachpatent ist gefragt worden und gewonnen hat Ignaz Kuchenberg aus Bad Schwartau.
Und hast du auch eine neue Frage für die Hörer?
Worin ist unser Gast sehr stark? In welcher Spielphase des Schachs?
Okay, ich hoffe, dass das rauszubekommen ist. Und wir haben ja wie immer noch unseren Service, dass man an unserer E-Mail-Adresse fragen kann und einreichen kann. Nicht nur die Lösung für die Quizfrage, sondern auch Wünsche, wenn man nach einem Verein sucht. Kannst du nochmal diese E-Mail-Adresse uns verraten?
Ja, das ist presse@dem2009.de.
Okay, und auch von gestern hatten wir einige Anfragen, die wir schon beantworten konnten. Und wir freuen uns über jede weitere Anfrage und haben morgen welches Thema?
Mädchenschach.
Genau, wir wollten uns damit beschäftigen. Wir haben heute schon einige Hinweise von Carsten Müller bekommen und wollten uns nächsten Tag sozusagen mit dem Thema Mädchenschach auseinandersetzen. Okay, bis dann. Tschüss.
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 Mit jedem Zug und Schritt. Es ist ein schöner